past. Was ist das für ein Tor? 89. Minute. Sheriff Tiraspol gewinnt das Auswärtsspiel bei Real Madrid mit 2:1. Was ist denn das für ein Fußballspiel?
Sheriff Tiraspol, der Fußballclub aus Transnistrien, gewinnt im September 2021 in der Champions League Gruppenphase gegen Real Madrid. Eine Sensation, die den Club augenblicklich nicht nur bei den Fußballfans weltweit bekannt macht. Sheriff Tiraspol stammt aus der Separatistenregion Transnistrien, einem schmalen Landstreifen von 200 Kilometern Länge, eingeklemmt zwischen Moldau und der Ukraine. Es hat eine eigene Hauptstadt, Währung und Regierung, obwohl es von keinem Staat der Welt anerkannt wird. Denn es gehört völkerrechtlich zu Moldau. Doch es wird von Russland wirtschaftlich und militärisch unterstützt. Ende Februar hat es Russland offiziell, nicht zum ersten Mal, um Schutz gebeten. Ein Grund dafür, der prekäre Alltag hat sich für die Menschen in Transnistrien in den letzten 2 Jahren dramatisch verschlechtert.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unser Reporter Madalin Nezutu arbeitet in Chișinău, der Hauptstadt von Moldau, und hat häufig aus Transnistrien berichtet. Über das organisierte Verbrechen dort, die Geldwäsche, die russischen Banken, auch über den Fußballclub Sheriff Tiraspol. Für das Regime von Transnistrien keine angenehmen Berichte, weshalb er auch auf der schwarzen Liste steht und nach Transnistrien nicht mehr einreisen darf. Für uns hat er sein Archiv durchforstet und seine Kontakte in der Region aktiviert, um einen Einblick in die abgeschirmte Separatistenregion Transnistrien zu gewähren.
Spätsommer 2023 am Stadion in Tiraspol, der Hauptstadt von Transnistrien. Die Fans strömen herbei, um das Spiel ihrer Fußballmannschaft Sheriff Tiraspol gegen AS Roma aus Italien zu sehen. Der erfolgreiche Fußballclub Sheriff Tiraspol ist nur ein kleiner Teil der Sheriff Holding, die die Wirtschaft in der kleinen, abtrünnigen Region Transnistrien in der Republik Moldau beherrscht. Der kleine pro-russische Landstreifen, etwa 4000 Quadratkilometer groß, das entspricht einem Viertel von Thüringen, ist in den letzten Jahren vor allem durch 2 Themen auf die europäische Landkarte gekommen. Den Erfolg von Sheriff Tiraspol und die russische Militärinvasion in der Ukraine. Ansonsten ist wenig bekannt über das Leben und den Alltag der rund 350.000 Einwohner Transnistriens. Denn Transnistrien, das ist seit 1992, seitdem sich die Region mit Hilfe der 14. russischen Armee von der Republik Moldau unabhängig kämpfte und der Krieg zu einem eingefrorenen Konflikt deklariert wurde, Transnistrien also ist seit über 30 Jahren vor allem ein Schmuggelparadies. Und die Sheriff Holding ist das Herzstück darin. Sie gehört zum milliardenschweren Schwarzgeld-Imperium, das in den vergangenen 3 Jahrzehnten von 2 lokalen Oligarchen, ehemaligen KGB-Offizieren, aufgebaut wurde. In der Öffentlichkeit fast unsichtbar und doch vollständig kontrollieren Viktor Gushan und Ilya Kazmali die Region. Sie entwickeln ihre Geschäfte mit Hilfe von kostenlosem Gas, das von dem russischen Staatskonzern Gazprom geliefert wird, und erhalten so das unsichere und instabile Wirtschaftsleben der Region aufrecht. Sheriff besitzt Supermärkte, Tankstellen, Apotheken, Banken, Alkohol- und Kaviarfabriken und vieles mehr. Darüber hinaus ist es eng verflochten mit der Politik der Region. So ist der de facto Staatschef Transnistriens, Vadim Krasnoselski, der frühere Sicherheitschef der Sheriff Holding und wurde mit Hilfe der beiden Oligarchen in die Politik gehievt. Tiraspol, die Hauptstadt von Transnistrien, war schon immer Schaufenster der untergegangenen Sowjetunion. Im Zentrum gibt es eine kitschige Mischung aus grauer und quadratischer Sowjetarchitektur. Dazwischen mehrere Fastfood-Restaurants, die nach US-amerikanischem Vorbild mit großen Leuchtreklamen beworben werden. Der Alltag in Tiraspol ist für die Menschen schon immer beschwerlich gewesen. Doch seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ist es schlimmer geworden. Die Armut ist überall spürbar. Auf den Straßen sieht man vor allem ältere Menschen. Ihre Renten sind klein, ausgezahlt in transnistrischen Rubeln und entsprechen nur ein paar Dutzend Euro. Nur die Privilegierten bekommen eine höhere Rente von umgerechnet 150 Euro im Monat. Maria Roybou ist 66 Jahre alt und lebt in Tigiena, der zweitgrößten Stadt von Transnistrien. Sie hat als Direktorin des Gymnasiums Alexandru Selbun gearbeitet. Die Lebensbedingungen, klagt sie, haben sich in letzter Zeit dramatisch verändert, besonders für Rentner.
"60% unserer Rente gehen für Miete, Strom, Gas, eben das, was wir für unsere Existenz brauchen, drauf. Da bleiben nur 40% für den Rest übrig. Wie soll man da überleben? Und die Preise hier sind genauso teuer wie drüben, in der Republik Moldau."
Auch aus Tigiena, das im Süden von Transnistrien liegt, sind die Jungen weggegangen, erzählt sie.
"Wenn ich hier durch die Straßen gehe, sehe ich nur sehr wenige Menschen. Und darunter sind fast ausschließlich alte Menschen wie ich. Die jungen Leute gehen weg, um Geld zu verdienen und es nach Hause zu schicken. Einige arbeiten in Chișinău, der Hauptstadt Moldaus. Aber die Mehrheit geht nach Europa, denn nur dort können sie wirklich Geld verdienen."
Maria Roybou ist gebürtige Moldauerin und gehört damit zu der offiziell knapp größten Bevölkerungsgruppe Transnistriens. Daneben gibt es noch Russen und Ukrainer. In Wirklichkeit gibt es keine transnistrische Nationalität und auch die Einwohner nennen sich nicht so. Nur das Regime in Tiraspol verwendet den Begriff Transnistria, was aber eher politische Rhetorik ist. Als das Regime in Transnistrien im Februar 2024 die russische Regierung um Schutz gebeten hat, behauptete es, dass 220.000 Menschen in Transnistrien, also knapp 2/3 der Einwohner, russische Bürger seien. Aber diese Zahlen wurden nie von unabhängigen Stellen oder anderen Quellen bestätigt. Und doch könnten sie mit ein Grund für Russland sein, Transnistrien zu annektieren. So die Befürchtung von Experten. Maria Roybou hat da ihre eigene Meinung.
"Wir Moldauer brauchen keinen Krieg. Die Moldauer sind nicht zum Kämpfen geboren. Wir sind geboren, um zu arbeiten."
Das mit der Arbeit ist nicht so einfach in Transnistrien. Aber noch schwieriger ist es, über die Runden zu kommen. Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen 2 Jahren erheblich gestiegen. Dafür ist die Sherif Holding verantwortlich, denn sie hat das Monopol auf den Verkauf von Lebensmitteln. Jurie Kotofan ist 63 und lebt als Rentner in Dubăsari, im Zentrum von Transnistrien. Er ist Kriegsveteran, hat 1992 mit im Krieg gegen die Republik Moldau gekämpft. Vieles habe er mitgetragen, erzählt er, aber die Situation jetzt sei katastrophal. Die Preise seien exorbitant gestiegen und gleichzeitig würden die Gehälter und Renten an diesen Preisanstieg nicht angepasst werden.
"Die Preise hat die Sherif Holding für absolut alle Produkte drastisch erhöht. Es gibt für Rentner auf bestimmte Lebensmittel Kartenrabatte, wie zum Beispiel auf Brot, Milch, Sahne, Reis, Mehl und Maismehl. Aber der Rabatt beträgt nur 3-6% für uns. Das ist nichts, denn die Preise insgesamt sind sehr hoch."
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Lebensstandard weiter verschlechtert, ist hoch. Denn das Regime des abtrünnigen Transnistriens hat seinen Haushalt für 2024 mit einem Rekorddefizit verabschiedet. Grund dafür ist der massive Rückgang der Einnahmen. 50% der Ausgaben sind nicht gedeckt. Bei den restlichen 50 gedeckten Prozent entfallen etwa 30% auf die Gehälter der Mitarbeiter des Verwaltungsapparats der abtrünnigen Region. Danach kommen die Streitkräfte. Und die Renten und Gehälter werden noch nicht einmal an die Inflationsrate angepasst. Das seien Verhältnisse, wo man weder leben noch sterben könne, sagt der 65-jährige Rentner Alexei Mokrak aus Grigoriopol.
"Ich bekomme monatlich umgerechnet 100 Euro, aber ein Cousin bekommt 20 Euro. Wie soll das gehen?"
Die moldauische Regierung kann nicht viel tun, um den Menschen in Transnistrien, das völkerrechtlich weiterhin zur Republik Moldau gehört, zu helfen. Das Regime in Tiraspol und die Sherif Holding, die die Region wirtschaftlich und politisch kontrollieren, blockieren jede Annäherung. Gleichzeitig versuchen sie, einen Mittelweg zu finden zwischen einerseits dem Drängen Moskaus auf eine aggressivere Haltung gegenüber der moldauischen Regierung und andererseits der Aufrechterhaltung des Status quo in der Region, um weiterhin wirtschaftlich von der separatistischen Region zu profitieren. Oleg Serebrian ist stellvertretender Premierminister und zuständig für Reintegration der Republik Moldau und meint, es sei im Interesse Moldaus, dass die Menschen in Transnistrien keinen größeren sozialen oder wirtschaftlichen Problemen ausgesetzt werden. Aber
Tiraspol versteht bereits sehr gut, dass es unter den gegenwärtigen Umständen nicht mehr auf Moskau zählen kann, dass die Europäische Union, die Vereinigten Staaten oder die Ukraine ein Mitspracherecht haben, auch im Prozess der Beilegung des Transnistrien-Konflikts.
Moldau verändert nämlich Schritt für Schritt die Realitäten, an die Transnistrien sich gewöhnt hat. Eine davon war: Unternehmen aus Transnistrien brauchten keine Zölle zu zahlen. Damit ist es nun vorbei. 2024 trat Moldaus neuer Zollkodex in Kraft, mit dem die Zollvergünstigungen für transnistrische Unternehmen abgeschafft werden. Die Sherif Holding muss nun für ihre Ausfuhren und Einfuhren jährlich Steuern in Höhe von rund 15 Millionen US-Dollar entrichten. Die pro-russischen Separatisten in Transnistrien haben ihr Schutzgesuch an die Russen auch damit begründet, dass Moldau eine wirtschaftliche Blockade gegen sie führe. Das entspreche nicht der Wahrheit, sagt Oleg Serebrian.
Wir versuchen, alle davon zu überzeugen, mit Zahlen und nicht nur mit Worten, dass die Dinge dramatischer sein könnten. Und wir betonen, dass es unser Interesse ist, dass es keine soziale und wirtschaftliche Krise in der Region gibt.
Das Regime in Tiraspol macht jedoch die Republik Moldau und die Europäische Union für die sich verschlechternden Lebensbedingungen verantwortlich. Aber nicht nur deshalb ist der de facto Staatschef von Transnistrien, Vadim Krasnoselski, aufgebracht.
Als die Republik Moldau sich für den Beitritt in die Europäische Union meldete, hat sich unsere wirtschaftliche Lage verschlechtert. Von mir aus kann Moldau tun und lassen, was es will, aber es darf nicht die Existenz der transnistrischen moldauischen Republik gefährden.
Die als solche übrigens von keinem Staat der Welt anerkannt ist. Die Pseudorepublik Transnistrien war 30 Jahre lang, von 1992 bis 2022, ein Schmugglerparadies für verschiedene Waren sowie für den Handel mit Menschen, Drogen und Waffen. Die organisierte Kriminalität war allgegenwärtig und wurde fast vollständig vom Regime in Tiraspol kontrolliert. Mittendrin und seit 30 Jahren dabei sind die zwei Oligarchen und ehemaligen KGB-Offiziere Viktor Gushan und Ilya Kasmali, erklärt Andrei Kurararu von der NGO Watchdog Community, die seit 2017 Desinformation und Korruption in der Republik Moldau beobachtet.
Für die beiden Oligarchen der Holding war der Status quo bis zum Ukraine-Krieg perfekt, denn sie konnten weiterschmuggeln. Sie haben viel in die Europäische Union exportiert und legale und illegale Geschäfte unter einen Hut gebracht. Im Moment sind sie in einer Art Wartehaltung und ergreifen auch deshalb keine härteren Maßnahmen.
Durch die Zusammenarbeit von Geschäftsleuten aus Tiraspol mit korrupten Politikern in Chișinău in Moldau oder Odessa in der Ukraine entstand das Schmuggelparadies Transnistrien. Besondere Bedeutung dabei hatte die Hafenstadt Odessa. Das ist seit 24. Februar 2022 passé. Und die Situation für Transnistrien radikal anders, meint Andrei Kurararu.
Die soziale und wirtschaftliche Situation in Transnistrien wird dadurch beeinträchtigt, dass es mit und in der Region Odessa keinen Schmuggel mehr gibt. Und viele Unternehmen aus dieser Region, die mit der Russischen Föderation zusammenarbeiten wollten, können nun ihre Produkte aufgrund der Sanktionen nicht exportieren. Ich glaube, dass die Menschen sehr verunsichert und nervös sind.
Was heißt das alles nun für den am 29. Februar 2024 verkündeten Hilferuf Transnistriens an Russland um Schutz und Beistand? Könnte Russland über Transnistrien eine weitere Front in dem Krieg gegen die Ukraine eröffnen? In den letzten 30 Jahren hat Russland Druck auf die Regierungen in Moldau ausgeübt, damit diese ihre Armee nicht modernisieren. Und es hat sie davon überzeugt, dass es im besten Interesse von Chișinău ist, nicht in die Armee zu investieren. Transnistrien hingegen ist immer aggressiv und abschreckend aufgetreten gegenüber Moldau und dessen Militär. Und Russland hat bereits seit Jahrzehnten eigene Soldaten in Transnistrien stationiert. Ein Kontingent von etwa 1700 Mann. Die Kampftruppe des Tiraspoler-Regimes besteht aus etwa 10.000 bis 12.000 Soldaten aus allen Truppenstrukturen, Armee, Geheimdienste, Polizei und andere paramilitärische Kräfte. Das müsse Moldau und dem Westen aber keine Sorgen machen, sagt der ehemalige moldauische Verteidigungsminister Anatol Salaru.
Die transnistrische Armee ist heute, ohne die Präsenz der russischen Armee und der russischen Offiziere, eine Armee von Amateuren. Eine Armee, die nicht die nötige Ausbildung hat, die nicht über moderne Technologie verfügt und die nicht motiviert ist.
Aber auf sie kommt es auch nicht an bei der Lösung des Transnistrien-Konflikts. Diese hängt von der Beendigung des Krieges in der Ukraine und der siegreichen Seite ab.
Soweit der moldauische Journalist Madalin Nezutu über das Leben und die Politik in der Separatistenregion Transnistrien. Er ist überzeugt, dass die Lösung des eingefrorenen Konflikts um Transnistrien auch davon abhängt, wer im Krieg gegen die Ukraine siegt. Ist das so? Sabine von Löwes leitet den Forschungsschwerpunkt Konfliktdynamiken und Grenzregionen am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Mit ihr bin ich verbunden. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Frau von Löwes, der Fokus Ihrer Forschungen liegt auf dem postsowjetischen Raum. Dazu gehört auch Transnistrien. Um die aktuelle Lage von Transnistrien besser beurteilen zu können, zuerst die Frage, worauf beruhen die Beziehungen zwischen Transnistrien und Russland? Was für eine Geschichte verbindet die beiden?
In der moldauischen sozialistischen Sowjetrepublik in den 50er Jahren in der transnistrischen Region sehr stark Industrie angesiedelt wurde und dort dann Fachkräfte aus der gesamten Sowjetunion angezogen wurden. Und diese haben sehr stark dort die politische und auch ökonomische Elite bestimmt und sind eben sehr stark auch russischsprachig gewesen, was dann mit der Zäsur der Auflösung der Sowjetunion und der Unabhängigkeitserklärung von Moldau und der stärkeren Annäherung an Rumänien und auch Rumänisch als Staatssprache Proteste ausgelöst hat, die zu so einer separatistischen Bewegung geführt haben in Transnistrien und die dann letztlich auch von der dort noch stationierten 14. russischen Armee unterstützt wurde und dann sich da so ein separatistisches Regime etabliert hat. Seither ist zwar die russische Armee dort überwiegend abgezogen, aber 1500 Soldaten sind dort immer noch als sogenannte Friedenstruppen aktiv. Das heißt, die Region wird von Russland bis heute militärisch unterstützt und aber auch durch finanzielle Zahlungen, Rentenzahlungen und aber eben auch Gaslieferungen, die Transnistrien im Grunde nicht bezahlt, die aber ein ganz wichtiger Grundstock der ökonomischen Existenz dieser Region sind. Mhm. Darüber hinaus gibt es eine starke Arbeitsmigration nach Russland, also nicht nur nach Russland, sondern auch in westliche Länder. Aber sehr viele Menschen gehen auch nach Russland arbeiten, weil die ökonomische Situation in der Region problematisch ist. Viele Menschen beantragen russische Pässe. Und dazu muss man aber auch sagen, dass jeder, der einen russischen Pass hat, möglicherweise auch gleichzeitig einen moldauischen Pass oder sogar einen ukrainischen. Das heißt, die Menschen verfügen über mehrere Pässe.
Welches geopolitische Interesse hat denn Russland heute an Transnistrien? Immerhin erklärte das russische Außenministerium auf den Appell von Transnistrien um Schutz. Der Schutz der Interessen der Bewohner Transnistriens unserer Landsleute ist eine der Prioritäten. Also großes Interesse.
Ja, also das geopolitische Interesse von Russland in Transnistrien ist ein sehr traditionelles. Es möchte über Transnistrien den Einfluss auf die politischen Geschicke in Moldau aufrechterhalten. Das heißt, es möchte versuchen, die Politik und die Gesellschaft stärker wieder in prorussische Bahnen zu lenken. Und dass es das einen Rahmen setzt, dass es die Bevölkerung schützt, hat dann wieder eher so einen konstruktivistischen Klang, um so eine ideelle Gemeinschaft mit der russischen Welt herzustellen.
Ich komme gleich nochmal auf Moldau und Transnistrien und die Beziehung zwischen diesen beiden zurück. Vorher nochmal die Frage, weil unser Reporter aus Moldau, Madaline Zutu, die überzeugt hatte im Beitrag, dass die Lösung des eingefrorenen Konflikts um Transnistrien davon abhängt, wer im Krieg gegen die Ukraine siegt. Würden Sie das auch so sehen?
Das ist ein bisschen spekulativ. Zum einen wissen wir nicht, wer siegt und wann. Und wir wissen auch nicht, an welchem Punkt die Konfliktlösung steht. Und im Moment ist es so, dass Moldau versucht, Transnistrien unter Druck zu setzen und deshalb den Konflikt und auch die Konfliktlösung zu beeinflussen. Das ist einmal die Kontrolle des Handels und auch die Zölle, die es erhebt. Und zum anderen ist es die Veränderung der Energieversorgung von Moldau. Denn in der Vergangenheit hat Moldau 70% seiner Stromversorgung aus Transnistrien bezogen und dieser Strom wurde in Transnistrien hergestellt aus dem russischen Gas, was Transnistrien nicht bezahlt. Und das ist eine sehr gute Einkommensquelle, unter anderem eben auch für Transnistrien gewesen und auch die Existenzgrundlage für das transnistrische Regime. Und wenn das in Zukunft wegfällt, ist es ja ein Problem für den Fortbestand des transnistrischen Regimes, neben den Kosten, die entstehen für den Handel und den Einbruch, den das Budget von Transnistrien hervorruft.
Die Präsidentin Maia Sandu ist ja das Gesicht des proeuropäischen Moldaus. Im Oktober 2024 wird es in Moldau Präsidentschaftswahlen geben und es sieht so aus, als würden die prorussischen Kräfte in Moldau finanziert durch den Kreml vorne liegen. Der Grund dafür sei, dass Moldau mit vielen Krisen konfrontiert sei und die würden die Menschen schwer belasten. Welche Krisen sind das denn?
So wie alle Gesellschaften in Europa weltweit hat natürlich Corona seine Wirkungen hinterlassen und letztlich ist auch der russische Krieg gegen die Ukraine ein starkes Problem für Moldau. Viele Handelsbeziehungen sind eingebrochen mit Belarus und eben auch der Ukraine. Man hatte am Anfang sehr stark mit der großen Flüchtlingswelle zu tun. Man hatte zu Beginn eine extrem hohe Inflation in Moldau, die inzwischen wieder etwas runtergegangen ist. Und durch die Umstellung der Energie haben die Menschen auch höhere Energiekosten. Auch die Wirtschaft hat höhere Energiekosten, sodass insgesamt die wirtschaftliche Lage und auch die soziale Lage der Menschen sehr problematisch ist. Zudem ist es eine sehr alte Gesellschaft, also die junge Generation wandert ab, sodass insgesamt viele Kosten auf wenigen Schultern lasten. Und das belastet die Region schon und das ist natürlich dann sehr leicht mobilisierbar für den russisch finanzierten Protest.
Zum Schluss noch mal kurz die Frage, würde denn Transnistrien davon profitieren, wenn die prorussischen Kräfte in Moldau gewinnen würden, bei den Präsidentschaftswahlen zum Beispiel 24 im Oktober?
Das ist auch ein bisschen eine spekulative Frage. Und man hat in der Vergangenheit gesehen, dass auch prorussische Regierungen proeuropäische Politik gemacht haben in Moldau. Und verschiedene Abkommen, zum Beispiel das Freihandelsabkommen mit der EU, wovon auch Transnistrien profitiert, ist auch nicht so leicht rückgängig zu machen. Das heißt, es wird sich zeigen, in welcher Form die, wenn die prorussischen Kräfte an die Macht kommen sollten, grundlegende Politik verändern und welche Auswirkungen das auf Transnistrien hat.
Soweit Sabine von Löwe, Leiterin des Forschungsschwerpunkts Konfliktdynamiken und Grenzregionen am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien über die Situation von Transnistrien, seine komplexen Beziehungen zu Russland und zu Moldau und darüber, wie das die Menschen dort umtreibt. Danke für Ihre Einschätzung, Frau von Löwes.
Ja, danke, sehr gern.
Das war's in der Weltzeit für heute. Wenn Sie uns gut finden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.